Ich wünsche euch allen einen gesegneten, weiterhin sonnigen Sonntag. Wir machen heute weiter in Johannes 12. Jesus ist Licht und Retter der Welt. Wer seinem Wort im Vertrauen folgt, hat Leben. Also hier kommt ein Teil vom Johannesevangelium zum Abschluss in Kapitel 12. Das ist der letzte Teil von Kapitel 12. Und hier wird auch ein Stück Resümee gezogen. Daraufhin antwortete ihm die Menge: Wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus bleiben würde für ewig. Wie kannst du dann sagen, der Menschensohn müsse erhöht werden? Wer ist dieser Menschensohn? Das bezieht sich auf den Inhalt vom letzten Mal. Ich lese mal vor, was er da gesagt hatte. Ja, Jesus hatte in Vers 31 bis 33 gesagt: Jetzt ergeht das Gericht über diese Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgestoßen werden. Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Das sagte er aber, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. Danke. Sehr aufmerksam. Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Das sagte er aber, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. Und dann fragen sie eben, daraufhin antwortete ihm die Menge: Wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus bleiben würde für ewig. Wie kannst du dann sagen, der Menschensohn müsse erhöht werden? Wer ist dieser Menschensohn? Also von wem redest du? Sie haben den Verdacht, er meint sich selber. Aber wenn er dann denkt, er ist gleichzeitig vielleicht der Christus, sozusagen, sie kriegen das nicht zusammen. Und wir haben in Kapitel 12 praktisch zwei Fragen, die nicht deutlich beantwortet werden. Das letzte Mal haben wir gesehen, da wollten Griechen Jesus treffen. Sie haben um eine Audienz gebeten und dann haben Andreas und Philippus die Frage an Jesus rangebracht. Und ich denke, er hat Nein gesagt, dass er halt erst sterben muss. Und dann kann er Menschen außerhalb von Israel zu sich ziehen und retten. Und hier hat man wieder so etwas. Sie merken, okay, wenn er das Wort erhöht gebraucht, der Evangelist erklärt ja, dass er damit den Tod meint. Und sie sind ein bisschen verwirrt. Und Jesus beantwortet die Frage, aber nicht für jeden. Die Antwort, die er gibt, ist meine Predigt. Die Frage, wer ist der Menschensohn, wird beantwortet, aber nicht mit dem Begriff Menschensohn, sondern er wechselt seinen Titel. Er antwortet mit Licht. Ich bin als Licht in die Welt gekommen. Der Menschensohn, wenn man überlegt, welchen Haupttext nimmt Jesus, um sich als Menschensohn vorzustellen? Was ist im Hintergrund? Dann offenbart er das praktisch erst im Hohen Rat. Als er im Hohen Rat gefragt wird, ob er der Christus ist, ja oder nein, sagt Jesus, du sagst es, was so viel bedeutet, je nachdem wie er es gesagt hat, was so viel bedeutet wie ja. Aber er hat nicht nur gesagt, du sagst es, sondern er hat dann gesagt, und von nun an wird es geschehen, dass ihr sehen werdet, des Menschensohn kommen mit den Wolken des Himmels und sitzen zur rechten Hand der Kraft. Und daraufhin zerreißt der hohe Priester seine Kleider, weil für ihn klar war, das ist jetzt die ausgesprochene Gotteslästerung. Und er spricht in den Raum rein, was denkt ihr? Und dann haben seine Anhänger dann zugerufen, ja, der ist schuldig und er ist des Todes schuldig. Und dann ging praktisch, dann brach alles los und sie haben ihn übel misshandelt. Und da merkt man, Menschensohn bedeutet eigentlich nur, auf Hebräisch wäre das Ben Adam. Also wir haben Menschen, aber das Wort für Menschen, das griechische Wort für Menschen, ist eine Übersetzung von dem hebräischen Adam. Und man kann besser verstehen, was Jesus meint, wenn er sagt, eben er ist der Ben Adam, der Sohn Adams. Ein Menschensohn ist einfach ein Kind, ein Nachfolger Adams. Aber so wie Jesus von ihm redet, wenn man zum Beispiel alle Stellen im Johannesevangelium nimmt und sich anguckt, wie er dort von ihm redet, dann merkt man, er ist halt der Menschensohn. Gott hat Adam die Welt untergetan, die ganze Welt zur Regierung unter seine Autorität getan. Und obwohl die Menschen gesündigt haben, haben die Menschen nie das Recht verloren, Herren dieser Welt zu sein. Sie regieren auch alles. Die Menschen dominieren bis heute den Planeten Erde. Aber nach Gottes Willen sollte eine Zeit kommen, wo ein von ihm auserwählter Sohn Adams, und ich sage jetzt mal die Liste, dann merkt ihr gleich, wo es losgeht. 1. Mose 12, Sohn Abrahams. Ein paar Kapitel später, Same Isaaks, Same Jakobs, Judah, du bist es. Das wird immer weiter spezialisiert. Psalm 72, der Psalm Salomos, da wird das aufgegriffen mit Judah, und Salome ist ja von David, und er schreibt selber den Psalm und dichtet ihn, inspiriert vom Heiligen Geist. Und da wird dann offen ausgesprochen, dass ein Sohn David schließlich die ganze Welt regieren wird. Und das ist der Menschensohn. Ich lese mal gerade Daniel 7, Vers 13 und 14, weil Jesus praktisch das zitiert mit dem Menschensohn, der kommt, mit den Wolken des Himmels. Und deswegen wusste der Hohepriester genau, was er meint. Was Jesus ihm sagt, ist, ich bin der kommende Mann, der die ganze Welt regiert. Das ist der Menschensohn von Daniel 7, Vers 13 bis 14. Also ich lese das mal vor und dann lese ich praktisch nachher weiter, wie Jesus jetzt diese Frage beantwortet vor der Menge, ohne dass er den Begriff Menschensohn nochmal bringt. Aber unterm Strich setzt das voraus, dass er die ganze Welt beherrscht und dass sein Wort entscheidet über Tod und Leben, ewiges Leben und auch ewiges Verderben. Aber auch was für ein Herzensanliegen er hat. Also Daniel 7, Vers 13 und 14 heißt es in einem Nachtgesicht. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihn gebracht. Ihm wurde gegeben Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Ich, Daniel, war entsetzt, und dies Gesicht erschreckte mich. Und das ist also der Menschensohn, ist in dieser Version, ist im Kontrast. Vorher sieht er vier Tiere, die vier Weltreiche repräsentieren, und das letzte Weltreich ist wie so ein Monster, so ein Spezialtier, das völlig schrecklich war und alles übertroffen hat, aber das wird beendet. Und das wird beendet, als er die Throne sieht in dem Gesicht, und da sieht er den alten Gott, also den Vater, mit der Sprache des Neuen Testamentes gesprochen, sieht Gott den Vater auf dem Thron, aber er sieht noch mehr Throne, Throne im Plural. Und dann kommt der Mensch so mit den Wolken des Himmels und gelangt zu dem, der uralt war, und nimmt halt Platz als Mitrichter der Welt. Und dann wird dieses Monsterwesen, dieses vierte Tier, das sozusagen schrecklicher ist als andere, wird einfach verbrannt. Es wird vernichtet, zusammen mit den anderen drei Tieren. Das heißt, der Kontrast in dieser Vision ist, die Menschen haben zwar die Vollmacht von Gott empfangen, über die Welt zu regieren, aber sie haben die Tendenz, Weltreiche zu gründen, die nicht menschlich sind, sondern wie ein Löwe, wie ein Bär, wie ein Panther und wie ein Supermonster, das alles zertrampelt und alles auffrisst. Und jetzt beendet Gott die Reiche dieser Welt und er bringt das Reich Gottes, und der Mann, der im Reich Gottes regiert, erscheint in der Vision als Mensch. Und das hat eine Parallele in Hesekiel Kapitel 1, wo Hesekiel auch im babylonischen Exil, teilweise wird ihre Lebenszeit sich überlappt haben und ihr Dienst auch prophetisch. Hesekiel war Priester und er sieht in seiner Berufungsvision die vier Cherubim, diese Wesen, die als Thronwagen Gottes fungieren und die blitzschnell sind. Und allein dieser eine Wagen macht so viel Krach wie eine ganze Armee. Und als Hesekiel ihn sieht, ist er im Mark getroffen und er sinkt auch nachher zu Boden. Aber bevor das geschieht, sieht er das noch alles und beschreibt das sozusagen für uns. Das hat er natürlich später aufgeschrieben. Und er sieht dann über den Cherubim eine Rakia auf Hebräisch, das ist das Wort aus 1. Mose 1 für die Feste, die dann Himmel genannt wird. Also die vier Cherubim tragen den Thron Gottes und über diesen Cherubim ist eine Himmelsfeste und über der Himmelsfeste ist ein Thron. Und auf dem Thron sieht er die Herrlichkeit des Herrn. Und da ist halt interessant, wie offenbart sich Gott dem Hesekiel? Die Person, die auf dem Thron sieht, also der Thron Gottes ist in dieser Vision über der Erde und über dem Himmel. Gottes Thron ist höher als Himmel und Erde. Er ist über alles erhöht. Aber das, was einen sozusagen umhaut und was auch ihn umgehauen hat, ist Gott, die Herrlichkeit des Herrn, offenbart sich ihm in Gestalt eines Menschen. Das ist die Parallele zwischen Daniel und Hesekiel und Jesus gebraucht, den Menschensohn und der Herr, der ihm so erschienen ist. Das ist sozusagen ein Würdetitel dann für Hesekiel. Wie nennt er Hesekiel immer und immer wieder? Er sagt immer und immer wieder, du Menschensohn. Das heißt, der, der ihm als Mensch erschienen ist, der allmächtige Gott, nennt ihn immer Ben Adam, Menschensohn und gibt ihm diesen Auftrag und jenen Auftrag. Und das zeigt die große Würde. Gott hat Christus, seinen Sohn, gesandt, der als Menschensohn mit den Wolken des Himmels kommen wird. Und er wird ein Königreich aufrichten, das menschlich ist. Und er liebt uns Menschen so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben als Menschen, als erlöste Menschen haben, dass sie Könige und Priester sind im Reich Christi und als Menschen wirken. Und jetzt ist praktisch die Frage, wie beantwortet Christus das hier? Wir haben hier, wer ist dieser Menschensohn? Daraufhin sagte Jesus ihnen, noch eine kleine Zeit ist das Licht unter euch. Geht euren Weg, solange ihr das Licht habt, damit die Finsternis nicht euch in ihre Gewalt kriege. Also er beantwortet das nicht mit, ich bin der Menschensohn, sondern er spricht in einem weiteren Gleichnis, spricht er davon, ihr geht auf eurem Lebensweg und ihr könnt tagsüber gehen und ihr könnt nachts gehen. Wenn ihr nachts geht, wisst ihr nie, wann und wo ihr ankommt. Ihr könnt das gar nicht sehen. Ich rate euch, ihr habt das Licht und jetzt, wo ihr das Licht habt, macht euch auf euren Weg, auf euren Lebensweg, indem ihr diesem Licht folgt. Und damit meint er sich selbst. Es ist sozusagen das Testament von Jesus im Johannesevangelium, bevor er sich verbirgt. Diese Predigt jetzt bis Ende von Kapitel 12. Ab Kapitel 13 redet er zu den Jüngern. Und als er vor Gericht kommt und dann verurteilt wird, verstummt er. Er redet nur noch ein bisschen, weil Pilatus ihn drängt zu antworten, aber insgesamt seine Predigttätigkeit hört in der Passion auf. Er schweigt. Er hat ihnen alles geboten und jetzt bietet er sich selber ans Kreuz. Er wird seine Feinde, auch für seine Feinde sterben, für alle Menschen, alle Völker. Und hier hat man praktisch die Abschlussrede, also das Testament im Johannesevangelium, die letzte öffentliche Rede, der letzte öffentliche Aufruf. Und der ist ein Bekehrungsaufruf, dass man sich abwendet von der Finsternis und dem Licht zuwendet. Wenn man das jetzt nicht macht, sondern solange man die Chance hat, bleibt nachher nur die Finsternis. Und dann bist du eben kein Kind des Lichts. Noch eine kleine Zeit ist das Licht unter euch, geht euren Weg, solange ihr das Licht habt, damit die Finsternis nicht euch in ihre Gewalt kriege. Wer nämlich den Weg in die Finsternis geht, weiß nicht, wo er hingeht. Solange ihr das Licht habt, glaubet an das Licht, auf das ihr zu Kindern des Lichtes werdet. Also ich will es mal so sagen, die Frage, wer ist der Menschensohn, beantwortet er, glaubt an mich, folgt mir, dann erkennt ihr, dass ich wirklich der Menschensohn bin. Das hat er schon mal gesagt, in Kapitel 7 beim Laubhüttenfest. Meine Lehre ist nicht meins, sondern des, der mich gesandt hat. Wer nun dessen Willen tun will, ja, wer den Willen Gottes tun will, der mich gesandt hat, wer des Willen tun will, der wird das merken, aus Erfahrung. Das ist die Qualität der Predigt Jesu. Jeder, der Jesu Worte nimmt und anfängt, in die Tat umzusetzen, aus Gottes Gnade, die ihn dazu bewegt, der merkt in seinem Leben, Jesus ist der, der er sagt. Er ist Sohn Gottes, er ist Licht, weil seitdem ich mit ihm gehe, rettet er mich aus dem Dunkeln. Er rettet mich aus der Sklaverei der Sünde. Er rettet mich aus der Sinnlosigkeit. Er rettet mich vom Verdursten. Er gibt mir das Wasser des Lebens. Er gibt mir das Brot des Lebens. Sozusagen, es ist eine Erfahrungssache. Die Frage, wer ist der Menschensohn, beantwortet er: Du kannst erkennen, wer der Menschensohn ist, wenn du bereit bist, ihm zu folgen. Das ist die Antwort auf die Frage, wer Jesus ist. Ob er der Menschensohn ist, ob er der Christus ist, ob er der Erlöser ist und so weiter. Es ging immer nur, im Sitzen kannst du Jesus nicht erkennen. In der Nachfolge geht dir das Licht buchstäblich auf. Und das ist das, was er sagt. Dieses sagte Jesus, und das Thema kommt gleich nochmal wieder in den nächsten Versen. Dieses sagte Jesus und verbarg sich vor ihnen, indem er wegging. Und obwohl er so viele Wunderzeichen vollbracht hatte, vor ihnen glaubten sie dennoch nicht an ihn. So sollte sich das Wort Jesajas des Propheten erfüllen, welches er gesagt hatte: Herr, wer glaubte dem von uns Gehörten und wem wurde des Herrn Arm offenbart? Also man hat hier praktisch in diesen Versen von Vers 34 die Frage, hier kommt die Antwort und dann hat Jesus die Antwort gegeben und geht weg und verbirgt sich. Und der mittlere Teil von unserem Gesamttext ist jetzt eine Reflexion, ein Nachdenken. Wie kann es sein? Ihr habt das ja gesehen, die Wunder. Und die Wunder im Johannesevangelium sind ja nur eine Ausnahme. Wie kann es sein, dass er in Kapitel 5 ein Mann, der 38 Jahre krank ist, gesund macht und die bekehren sich nicht? Wie kann es sein, dass er in Kapitel 6 5000 Männer mit 5 Broten und 2 Fischen speist und die Reaktion, die da ist, ist, sie sollen ihn zum König machen. Aber das geistliche Brot des Lebens wollen sie nicht. Da laufen sie nachher weg. Als er ihnen die Erlösung anbietet, nicht dieses Brot, sondern das Brot vom Himmel, da murren sie so, dass sie zu Tausenden weglaufen. Wie kann es sein, dass er in Kapitel 8 sich als Licht der Welt verkündet und Kapitel 9 den Blindgeborenen heilt und dass das Ergebnis ist, dass dieser Mann, der gelitten hat, von Geburt an daran, dass er blind war und dann als er an dem Tag, als er sehen kann und dann Jesus anerkennt als Prophet, fliegt er aus der Synagoge raus. Weil der Hass auf Jesus so groß ist, dass keiner es wagen darf, öffentlich zu sagen, das ist ein Prophet Gottes. Wie kann es sein, dass er in Kapitel 11, eine halbe Stunde entfernt vom Herzen Jerusalems, einen Mann, der im vierten Tag im Grab liegt und schon verwest und stinkt, dass er ihn mit der Kraft seines Wortes rausruft und die bekehren sich nicht alle. Was ist die Antwort auf diese Frage? Nicht, wer ist der Menschensohn? Was ist die Antwort? Warum haben die sich nicht alle bekehrt? Und dann reflektiert jetzt der Evangelist darüber und sagt, hier erfüllt sich Wort Gottes. Und zwar verbindet er Jesaja 53 und Jesaja 6. Ihr wisst, dass ich Jesaja liebe, ja? Nur noch mal so erwähnt. Und er reflektiert über das und sagt, das ist eine Prophezeiung. Und nach meiner Datierung ist das Buch etwa 680 vor Christus abgefasst. 30, 31, irgendwo um den Dreh rum ist der Herr Jesus gekreuzigt worden. Das sind 710 Jahre vorher, hat er schon gesagt, wie sich praktisch die Geschichte entfalten würde. Und da ist eben dieser Punkt. So sollte, obwohl er so viele Wunderzeichen vollbracht hatte vor ihnen, glaubten sie dennoch nicht an ihn. So sollte sich das Wort Jesajas des Propheten erfüllen, welches er gesagt hatte: Herr, wer glaubte dem von uns Gehörten und wem wurde des Herrn Arm offenbart? Wer Jesus im Glauben folgt, der kennt den Menschensohn. Weil Jesus aus Liebe für mich gestorben ist, liebe ich ihn zurück. Als Licht befreit mich Jesus aus der Finsternis, als Kind des Lichtes befolge ich sein Wort. Aus dem Grunde konnten sie nicht glauben, weil Jesaja wiederum gesagt hatte, er hat ihre Augen blind gemacht und ihre Herzen versteinert, damit sie mit den Augen nicht sehen und mit dem Herzen nicht verstehen und nicht umkehren und ich sie nicht heile. Dieses hatte Jesaja gesagt, weil er seine Herrlichkeit gesehen hatte und er hatte von ihm geredet. Also hier verbindet Jesaja Johannes zwei Texte in Jesaja, die Berufungsvision von Jesaja. Ich habe eben von Hesekiel gesprochen, von seiner Berufungsvision. Und bei diesen großen Propheten, Jesaja, Hesekiel und Jeremia, da ist die jeweilige Berufungsvision praktisch der Samenkorn, der das ganze Buch prägt. Man kann sich das Buch wie ein Baum vorstellen, das aus der Berufung erwachsen ist. Und alles prägt das. Und Jesajas Schock war halt, dass er zwar erlöst wurde von seiner Schuld und Sünde, der Seraph reinigt seine Lippe, dann kommt die Frage, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Und dann sagt er, ich bin bereit, ja hier, sende mich. Und dann sendet Gott ihn und sagt ihm das, was hier, das ist nicht genau zitiert, also im Deutschen haben wir diese Anführungsstriche Anfang und Ende. Der Text ist jetzt kein genaues Zitat, sondern gibt nur den Kerninhalt. Derjenige, der die Blindheit und Taubheit und die Herzensverstockung verursacht hat, ist Gott. Stell dir vor, du meldest dich für einen tollen Job und dann sagt Gott dir, ich sende dich und dein Dienst wird bewirken, dass du predigst, du wirst das wahre Wort Gottes predigen, aber die Wirkung wird sein, die können es nicht verstehen. Die Augen sind blind, die Ohren sind taub und das Herz ist so verfettet, da bewegt sich gar nichts, damit sie sich nicht bekehren und damit sie nicht geheilt werden. Für normalen Christen ist so ein Text oder so eine Aussage ein Schock. Weil man weiß ja, Gott will doch, dass alle Menschen gerettet werden, zu erkennen, was ist hier los? Aber die Reihenfolge ist wichtig. In Jesaja ist es zuerst Gericht und dann Heil. Viele Leute sagen, du hast deinen freien Willen und du kannst dich bekehren, wann du willst. Ja, zeig mir das mal aus der Bibel. Wer Sünde tut, der ist Sklave der Sünde, Johannes 8. Sklaven sind nicht frei. Und die Sünde bringt Verstand, Wille und Gefühl, alles in die Finsternis. Du hast so starke Ketten als Sünder, du kommst da nie alleine raus. Und deswegen ist die Verbindung von Jesaja 6 und von Jesaja 53 wichtig. In Jesaja 1 sagt Gott, dass die Israeliten, die ja seine Kinder sind, über ihn Gott denken, den kenne ich nicht. In Kapitel 1 kann man es nachlesen, dass die haben Gott praktisch abgehakt, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, und sind den Götzen nachgefolgt von anderen Völkern. Stell dir mal vor, euer Sohn würde zu euch sagen, du bist der Vater, du bist nicht mein Vater. Was das ist. Und Jesaja 6 ist die Antwort darauf, die Sünden Israels über viele, viele, viele Generationen führten dazu, okay, ihr wollt es, ihr wollt die Götzen. Dann sollen die euch retten. Jetzt kommt eine Zeit, wo ich zwar Propheten erwecke und schicke, wie Jesaja und später Jeremia und wie Hesekiel und so weiter, aber es wird immer wieder geschehen, dass eure Sünde euch sozusagen festnagelt in der Blindheit, in der Taubheit. Und die Antwort praktisch, welche Kraft kann jetzt so ein Herz, das so blind ist und auch sein will, und so ein Ohr, das so taub ist und auch sein will. Vorher haben sie immer gesagt, wir wollen das nicht hören. Und dann hat Gott gesagt, okay, ihr werdet es nicht mehr hören. Ihr werdet es nicht mehr hören können. Jesaja hat sofort gefragt, bis wann? Und die Antwort war Gericht, Wellen von Gericht. Und am Ende von Kapitel 6 kommt ein Hoffnungsschimmer. Wie bei einem Baum, der umgehauen worden ist, da bleibt noch ein Stumpf. Da sagt Gott, dieser Stumpf, der bleibt, dieser Rest ist ein heiliger Same. Und dieser Same in Jesaja wird dann die ganze Welt so wachsen und so einen Einfluss haben, dieser Spross aus der Wurzel Isais, Jesus Christus, der Sohn Davids, wird so einen Einfluss haben, dass er nicht nur Israel wieder gewinnt, sondern die ganze Welt. Und das ist die Lehre vom Knecht. Es ist zu wenig, dass du Israel, dass du mein Knecht bist, Israel wieder zu gewinnen. Jesaja 49, Vers 5, 6. Ich habe dich auch zum Licht der Nation gemacht, dass du mein Heil seist bis an die Enden der Erde. Das ist der Text, das Licht. Zuerst kommt die Finsternis im Gericht, dass sie blind werden und ihren Messias nicht sehen. Und dann, wenn er einzeln die Augen dessen öffnet, von Saulus, dass er zum Glauben kommt, die Augen von dem und die Augen von dir und von mir, dann können wir gerettet werden. Deswegen ist praktisch dieser Text, ist Jesus hatte Jesaja gesagt, weil er seine Herrlichkeit gesehen hatte und er hatte von ihm geredet. Gleichwohl freilich waren auch viele von den Herrschenden zum Glauben an ihn gekommen, aber um der Pharisäer willen bekannten sie es nicht, damit sie nicht Synagogen ausgeschlossene würden. Denn sie lieben die Ehre, die von Menschen empfangen wird, mehr als die von Gott zu erlangende Ehre. Ich frage euch, wenn er sagt, viele, wie viel waren das? Wenn er sagt, viele von den Leuten im Hohen Rat, das sind die Herrschenden, das waren 70. Wenn er sagt, viele von denen glauben, dass Jesus der Messias ist, was denkt ihr, wie viele waren das? Weißt du's? Weiß ich's? Nee, keiner kann's wissen. Stellt euch mal das Verrückte vor, angenommen es wären 37 gewesen. Aber jeder. Und so haben die Todfeinde es geschafft, einen Rat von 70 dahin zu bringen, dass sie ihn Pilatus ausliefern. Und als der sagte, er ist unschuldig, haben sie mit einem Geschrei-Mob, mit einer Lynchjustiz sozusagen, einem Mob, der gesagt hat, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Merkt ihr sehen, die Finsternis hat sich hier durchgesetzt. Unter den 70 wissen wir, dass Josef von Arimathea und Nikodemus, zwei Leute kennen wir, die heimlich an ihn glaubten und die ihn würdig. Merkt ihr, was es ist? So ist diese Welt auch heute. Wie viele gibt es, die heimlich denken, Jesus ist der Erlöser? Und die aus wirtschaftlichen Gründen und auf Verfolgungsgründen sich nicht auf seine Seite stellen. In wie vielen Ländern gibt es wie viele Leute? Wie viele Moslem wagen nicht, sich öffentlich zu Jesus zu stellen? Deswegen, ihr habt die offiziellen Zahlen und die unoffiziellen Zahlen. Die offiziellen Zahlen ist in vielen Ländern eben die normale Religion, die da ist. Aber wie viele praktisch erleben das Licht und wagen es nicht, wie Josef von Arimathea und wie Nikodemus, sich öffentlich zu ihm zu stellen? Von daher hat man hier jetzt praktisch, nachdem das geklärt ist, die Masse wagte es nicht, sich nicht auf Jesus Seite zu stellen. Und Jesus rief mit lauter Stimme Folgendes: Wer glaubt an mich, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der glaubt an mich, nicht in der Finsternis bleibe. Und das ist halt das Komische und auch das Schwierige. In dem Augenblick, wo ich die Finsternis verlasse und sichtbar Jesus nachfolge. In manchen Ländern ist das die Taufe. Wenn einer, der heimlich glaubt, sich entscheidet, als Buddhist in Thailand sich auf Jesu Seite zu stellen, je nachdem, wie die Familie ist, kann das bedeuten, dass er enterbt wird. In manchen Ländern, wenn einer sich als Moslem taufen lässt und auf die Seite Jesu stellt, kann das bedeuten, dass er in Lebensgefahr kommt, dass er flüchten muss, dass er von einem Ort zum anderen zieht und immer versucht, sozusagen vor den Häschern wegzugehen. Und deswegen hat man hier praktisch die Einladung des Lichtes nochmal, und das ist hier dramatisch. Das ist hier sozusagen Kapitel 12 endet dramatisch. Jesus spricht am Ende nochmal wie vorher als Licht und er sagt: Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der glaubt an mich, nicht in der Finsternis bleibe. Und wenn jemand meine Worte gehört und sie nicht achtsam befolgt hat, dann werde ich ihn nicht richten. Ich bin nämlich nicht gekommen, damit ich die Welt richte, sondern damit ich die Welt rette. Manche Leute sehen das so, dass Jesus das erste Mal als Heiland gekommen ist, das nächste Mal als Richter. Hier merkt ihr, was er selber darüber sagt. Es wird ein Gericht stattfinden, wenn er kommt. Es ist der Tag des Herrn. Da wird die Menschheit in zwei Teile geteilt werden. Und wie groß der eine und der andere Teil ist, weiß Gott. Aber merkt ihr, was ist sein Herz? Er ist Retter, nur Retter, fertig. Es ist ergreifend, nicht? Das gilt auch für die, die ihn verwerfen, das gilt für die, die ihn kreuzigen, das gilt für die, die nicht den Mumm in den Knochen haben, sich auf Jesu Seite zu stellen. Er ist der Retter und er bleibt der Retter. Die Folge ist aber nicht, dass die dann, die ihn ablehnen, gerettet werden. Es gibt einen Grund, warum sie verurteilt werden. Ich bin nämlich nicht gekommen, damit ich die Welt richte, sondern damit ich die Welt rette. Wer mich verwirft und meine Worte nicht akzeptiert, der hat seinen Richter. Das Wort, welches ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tage. Weil ich nicht aus mir selbst heraus geredet habe, sondern der mich sendende Vater selbst mir einen Auftrag gegeben hat, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß genau, dass sein gebotener Auftrag ewiges Leben ist. Was ich also rede, wie der Vater zu mir gesprochen hat, genau so rede ich das. Wir stehen also vor dem Phänomen, dass Gott der Vater, Johannes 5, alles Gericht dem Sohn übergeben hat, weil er der Menschensohn ist. Und dass Jesus sagt, ich selber werde gar nicht mehr richten an dem Tag. Ich werde das Gericht so durchführen, dass der Mensch im Gericht, der vor Gott steht, sich erinnert an die Einladung Gottes, die er bekommen hat, das verkündete Wort, das er gehört hat, und dass er sieht, wie er es abgelehnt hat. Und dieses Faktum, dass meine Hand ausgestreckt war, und zwar beide Hände, die durchbohrt waren für ihn, dass er aber gleichzeitig sehen wird im Gericht, dass er diese ausgestreckte Hand weggeschlagen hat und dass er das gepredigte Wort ignoriert hat, weil er es besser wusste und schlauer war. Praktisch das ist das Gericht. Von daher hat man am Ende schon, der Wille des Menschen entscheidet darüber, ob er erlöst ist oder nicht. Aber es wird Menschen geben, da hat Gott gewirkt, er hat ihnen die Tür des Heils geöffnet, er hat ihnen einen Tag des Heils geschickt, er hat die Verstockung so weit aufgehoben, dass sie die Chance hatten, sich ihm zuzuwenden. Und es gab Menschen, die all das hatten und es verworfen haben. Und von daher ist das schon dramatisch, dass man hier sehen kann am Ende, Jesus ist Licht und Retter der Welt und zwar ausschließlich. Es ist das, was mich begeistert. Für mich ist dieser Text von großer, großer Wichtigkeit. Ich liebe diesen Gott. Gott liebt die Menschen wirklich mit einer Liebe, die für uns unfassbar groß ist. Und er will wirklich, dass kein Mensch verloren geht. Christus hat sich für wie viele gegeben? Für alle. Alle. Und sogar als Richter wird er dastehen, er wird das Gericht durchführen, die Scheidung durchführen. Aber die Scheidung ist sozusagen nicht, den nehme ich an und den verwerfe ich, sondern die Scheidung geschieht, indem der Rückblick auf das Leben geschieht, das Gericht praktisch, das ganze Leben und all die Situationen, wo Gott geworben hat, gerufen hat, geredet hat und es wurde abgeschlagen. Von daher ist diese Predigt, kann man in einer mathematischen Formel zusammenfassen. Ich bin ja auch, hatte ja auch Mathe in der Schule. Ja. Ich liebe ein Stück weit auch Mathe. Und praktisch für alle Menschen gilt diese Formel. Wer Jesu Wort gehört hat und im Glauben angenommen und dann natürlich gefolgt ist, ihm nachgefolgt ist, der bekommt ewiges Leben. Jeder. Von denen geht niemand verloren. Null, zero. Er bringt dich durch alle Anfechtungen, alle Nöte, alles hindurch ans Ziel. Seine Hand ist so stark, niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Und sogar wenn du mal weggehst von ihm, er wird kämpfen, dass du wieder zurückkommst. Und weil du ihm vertraust, tust du das auch. Und du stehst wieder auf. In Sprüchen steht mal, der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. Ich weiß nicht, wie viel es bei dir ist und ich weiß nicht, wie viel es bei mir ist. Aber das kann passieren. Aber die Kernentscheidung ist gefallen. Du hast dein Herz ihm gegeben. Und du kannst mitunter mal müde werden. Du kannst mitunter an der verkehrten Stelle einschlafen. Aber er bringt dich ans Ziel. Es gilt für jeden Menschen. Wenn du Jesu Wort gehört hast und im Glauben angenommen hast und die Schritte des Weges mit ihm gegangen bist, er bringt dich ans Ziel und er vergibt dir alle deine Sünden und er bringt dich hin. Aber wenn jemand das Wort Jesu gehört hat, minus Glaube, ohne Glaube, und dann immer wieder in seinem Leben gezeigt hat, dass er es besser weiß, dass er schlauer ist, dass er seine eigenen Wege geht und dass er nur formal, wie Judas Ischariot, der war nur formal dabei, hat immer das Geld mehr geliebt, hat aus der Kasse gestohlen und am Ende seinen Herrn für 30 Silberlinge verschachert und sich selber in die Hölle auf ewig verdammt. Deswegen ist mein Aufruf und meine Predigt immer wieder praktisch ganz simpel unterm Strich. Jesus liebt dich unendlich. Vertraue ihm, folge ihm, er bringt dich ans Ziel, 100%. Aber ich würde auch sagen, nimm es ernst, tu Buße über deine Sünden, bitte um Vergebung, steh wieder auf, geh mit ihm. Keiner von uns will nachher zu denen gehören, von denen er dann sagt, viele werden an jenem Tag sagen, Herr, Herr, haben wir nicht. Aber das Leben zeigt dann bei diesem Review deines Lebens, es zeigt, eigentlich bist du immer nur deinen eigenen Weg gegangen. Ich wünsche uns, dass wir sozusagen das Angebot annehmen und Christus folgen. Und ich vermute, die meisten hier in diesem Raum haben das getan und tun das. Aber lasst uns auch beten für andere, die das noch nicht wirklich getan haben, dass sie das tun, damit sie am Ende nicht zurückbleiben. Amen.